Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Dutzende Fälle von Kindergeldbetrug haben in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche aufhorchen lassen. Sie setzen auch die Landesregierung unter Zugzwang, denn sie hatte schon vor einiger Zeit zugesagt, sich diesem Thema stärker zu widmen. Und sie hat jetzt einen Aktionsplan vorgestellt zum Thema Kindergeldbetrug. Unser Landeskorrespondent erklärt uns gleich die Einzelheiten. Rassismus ist ein Problem, das es nicht nur, aber eben auch in Sachsen gibt und das nicht nur in Einzelfällen. Wir zeigen gleich, wie ein in Lateinamerika geborener Dresdner sich gegen Rassismus engagiert in seiner neuen Heimatstadt. Und wir besuchen ein etwas anderes Second-Hand-Geschäft in Kiel, wo besonders in der Vorweihnachtszeit viele Interessierte vorbeischauen. Speziell mit Blick auf den nun endgültig bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU werden auch immer wieder die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft betont in den politischen Diskussionen. Und da kommt natürlich auch die Freizügigkeit von Personen zur Sprache. Aber dieses Konzept hat auch seine Schattenseiten, zum Beispiel wenn es um unrechtmäßige Auszahlungen von Kindergeld geht. Vergangenes Jahr hat da ein großer Fall in Duisburg für Aufsehen gesorgt. Jetzt steht Krefeld im Fokus, also wieder eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden vor kurzem mehr als 80 mutmaßliche Kindergeldbetrüger enttarnt. Und auch die Landesregierung reagiert jetzt darauf. Moritz Köper ist unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen. Lassen Sie uns das mal sortieren, diese Fälle, die jetzt in Krefeld publik wurden in dieser Woche. Worum geht es da genau und was für Menschen sind da involviert?
Nun, es geht eigentlich um die Ärmsten der Armen, so hat es zumindest Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul von der CDU gestern formuliert, um Menschen aus Osteuropa, deren Träume und Nöte ausgenutzt werden. Aber einmal chronologisch, Sie haben es auch schon angedeutet. Anfang dieser Woche wurde das Ganze publik durch die Berichterstattung der Rheinischen Post, die öffentlich gemacht hat, dass es eben in Krefeld einen großen Fall von Kindergeldbetrug gegeben hat, dem die Ermittler dort mit neuen Methoden, mit erstmals ausprobierter Zusammenarbeit auf die Spur gekommen sind. Insgesamt 83 Fälle sollen teilweise seit Jahren unrechtmäßig Kindergeld bezogen haben, vor allem Familien von Menschen, die aus Südeuropa stammen, aus Rumänien, aus Bulgarien und die teilweise eben auch instrumentalisiert wurden, benutzt wurden für Sozialbetrug. Das Ganze betrifft Geschäfte rund um Wohnungsprostitution, um sogenannte Schrottimmobilien, aber eben auch Sozialleistungsbetrug und in diesem Fall eben konkret das Kindergeld. Denn in dem nun öffentlich gewordenen Fall geht es darum, dass die gemeldeten Kinder gar nicht gibt oder die teilweise gar nicht mehr in Deutschland waren, dass die Leistungen mit gefälschten Dokumenten erschlichen wurden oder eben, dass diese Kinder, wie gesagt, schon in Rumänien und Bulgarien längst wieder leben. Und wenn diese Zahlungen jeweils bis zum 18. Lebensjahr fortgesetzt worden wären, allein in diesen 83 Fällen jetzt in Krefeld, dann wäre ein Schaden von 1,7 Millionen Euro entstanden. Das Ganze ist ein größeres Problem, ein Problem, das hier in Nordrhein-Westfalen vor allem im Ruhrgebiet auftritt und nach vorsichtigen Schätzungen der Sicherheitsbehörden geht man eben davon aus, dass es allein in NRW jährlich ein Schaden von mehr als 42 Millionen Euro durch Kindergeldbetrug entstehen soll.
Und wie kam man diesen ganzen Fällen auf die Spur?
Mit einem neuen Datenabgleichungssystem, bei dem die Informationen der Kommune, der Familienkasse und der Polizei miteinander abgeglichen werden. In Krefeld ist dies erstmalig probiert worden im Mai. Aber das standardisierte Verfahren, das dabei jetzt entwickelt worden ist, das soll laut Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul von der CDU bald landes- und vielleicht auch bundesweit Vorbild werden.
Das Jugendamt, die Schule, das Einwohnermeldeamt, die Daten, die da sind, werden mit denen, die in der Familienkasse sind, zusammengeführt. Und dann spielt die Polizei eine Rolle, indem sie abgleicht und sie vor Ort prüft.
Und das Ganze ist eingebettet in ein größeres Projekt hier in Nordrhein-Westfalen. Taskforce NRW heißt das Ganze, an dem das Finanzministerium, das Justizministerium und auch das Innenministerium mit dem LKA, dem Landeskriminalamt, beteiligt ist. Vor einem Jahr wurde dieses Projekt, diese Idee vorgestellt, ohne konkret zu werden. Und die Idee dahinter ist eigentlich recht simpel. Also man will gemeinsame Finanzermittlungen durchführen, Straftaten, Betrug aufdecken. Und vor einem Monat gelang das schon mal. Da ging es um das sogenannte Hawala-Banking-System, bei dem es undurchsichtige und nicht genehmigte Geldtransfers gibt. Das war schon sehr öffentlichkeitswirksam. Und gestern eben dieser Kindergeldbetrug, den man auf die Schliche gekommen ist. Und das Prinzip dahinter, ich hatte es ja gerade schon gesagt, ist recht simpel. Es werden einfach Daten genommen, digital übereinander gelegt und abgeglichen. Bisher hatte es Datenschutzbedenken dagegen gegeben, aber die sind nun ausgeräumt worden.
Und wie reagiert die Landesregierung jetzt auf diese enttarnten Fälle, öffentlichen Fälle?
Naja, sie hat, darüber reden wir ja jetzt gerade, ich hatte es auch eingangs gesagt, es wurde publik durch die Berichterstattung der Rheinischen Post und ursprünglich wollte man im Januar dieses ganze Programm, über das ich gerade gesprochen habe, vorstellen. Aber diese Krefelder Fälle, die Veröffentlichung davon, haben jetzt eben dafür gesorgt, dass das Ganze vorgezogen wird, dass man eben jetzt vorgestellt hat, was man dort tut, dass man diesem grundsätzlichen Problem der Kontrollen von ausländischen Kindergeldbeziehern auf die Schliche gekommen ist. Bisher war es auch ein Problem, man durfte, oder die Familienkassen, es war ein strukturelles Problem, durften da keine Kontrollen explizit durchführen, weil es sonst eine Art Diskriminierung gewesen wäre. Aber laut LKA-Abteilungsleiter Thomas Junglu hat man jetzt festgestellt,
dass es in einigen Fällen Gruppierungen gibt hier in Deutschland, die sehr systematisch Personen aus dem Balkangebiet anwerben und ihnen sagen, sie hätten hier bessere Möglichkeiten zu leben, sie dann hier nach Deutschland holen, ihren Namen zur Beantragung von Sozialleistungen missbrauchen.
Und während der Familienkasse da bisher die Hände gebunden sind, sind es jetzt eben die Sicherheitsbehörden, die dem Ganzen nachgehen. Aber, das war Krefelds Oberbürgermeister Frank Mayer gestern auch sehr wichtig.
Wir schauen uns Familien an, die bestimmte Merkmale aufweisen. Und erst dann, wenn eine ganze Menge Dinge zusammenkommen und dann der Einzelfall auch durch die Steuerbehörden, nämlich bei der Familienkasse, geprüft werden, erst dann wird hier ermittelt und es wird überhaupt ein Strafverfahren erst ganz am Ende der Kette losgetreten.
Das wurde allerorts bedroht. Es gehe nicht um die Verfolgung unter Drangsalierung bedürftiger Hartz-IV-Familien beispielsweise.
Und wenn wir insgesamt auf das, was geplant worden ist, was jetzt also schrittweise umgesetzt wird und ausgebaut werden soll, dieser ganze Plan, weist der auch Lücken auf?
Ja, das wird sich vielleicht auch noch zeigen. Das Ganze wird ja jetzt erst noch landesweit, vielleicht auch dann weiter ausgeweitet werden. Der Praxis wird weisen, ob es da noch Sollbruchstellen sozusagen gibt. Allerdings gestern wurde auch schon deutlich, dass beispielsweise auch Schulbescheinigungen gefälscht werden können. Also das wäre beispielsweise eine Sache. Auch gibt es keinen europaweiten Datenabgleich. Also Kinder können auch unter Aliasnamen mehrfach sozusagen angemeldet werden. All das sind Punkte, die auch schon öffentlich thematisiert wurden. Und Nordrhein-Westfalens Kommunalministerin Ina Scharrenbach von der CDU beispielsweise, die hat jetzt auch schon angekündigt, dass sie sich dem Thema fälschungssichere Schulbescheinigungen widmen möchte. Da soll es in einigen Städten ein Modellprojekt geben und das soll mit dem Ziel natürlich, das später dann auch landesweit auszuweiten.
Vielen Dank, Moritz Küpper, unser NRW-Landeskorrespondent. In Sachsen sollen sich vor kurzem Eltern von Jugendlichen einer Schulklasse beschwert haben, dass dort das Tagebuch der Anne Frank gelesen wird. Also eines der bekanntesten literarischen Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus. Darüber hat ein Journalist aus Sachsen in sozialen Medien berichtet und er wollte damit auf den Alltagsrassismus und Antisemitismus in dem Freistaat aufmerksam machen. Dass es diese Probleme in Sachsen gibt, das erlebt auch ein Neudresdner, der aus Lateinamerika kommt. Er hat aber seine Erfahrungen zum Anlass genommen, um sich gegen Rassismus zu engagieren. Unter anderem als Teil der neu gestarteten Kampagne 100% Mensch. Bastian Brandau hat mit ihm gesprochen.
Gerardo Palacios verlässt ein Bürogebäude in der Dresdner Innenstadt. Für einen Verein gibt der 36-jährige Lateinamerikaner dunkle kurze Haare, blauer Mantel und gelber Schal Seminare zum Thema Entwicklungspolitik.
Nach Dresden bin ich 2007 gekommen. Mein Ziel damals war, hier zu studieren.
Ein abgeschlossenes Studium bringt er aus Honduras mit, macht dann in einem Krankenhaus in Bayern ein freiwilliges soziales Jahr, dann der Sprachkurs und schließlich an der TU Dresden das Studium der Stadtplanung.
Danach bin ich hier geblieben, weil mir gefallen hat.
Palacios sucht Arbeit, macht sich selbstständig als Berater in Entwicklungspolitik und Stadtplanung, berät bundesweit Städte beim Schallschutz. In seiner neuen Heimat Dresden aber bemerkt er nach einigen Jahren Veränderungen. Blicke habe es immer gegeben, er habe dies meist als Neugierde interpretiert. Mit dem Jahr 2015 aber habe sich etwas geändert.
Wenn ich komme zu einer Haltestelle, merke ich, dass jemand die Tasche festnimmt und Angst hat von mir oder dass ich verfolgt wird in den Läden, wo früher auch keine Security gab. Dann plötzlich komme ich rein und laufen hinter mir und schauen hinter mir. Solche Sachen habe ich gemerkt. Und dann natürlich auch leider ein bisschen mit den Beleidigungen, so verbal, bis irgendwann auch angespuckt und verfolgt.
Ja. Palacios steht jetzt unter der Kreuzkirche. Es ist die Zeit der Weihnachtsmärkte in der Dresdner Innenstadt, auf dem Altmarkt und auf dem Neuen Markt. Besinnlichkeit auf den Plätzen, auf denen die Redner bei Pegida regelmäßig rassistische und islamfeindliche Parolen schwingen.
Abschieben!
Ich konnte nicht mal mein Telefon rausnehmen, weil es oft so passiert, dass jemand sagt, das hast du von meinen Steuergeldern bekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass es ziemlich viel Wut und also bei einigen Angst, bei anderen Wut. Und was ich versucht hatte, ist dann mit einigen in Gespräch zu kommen. Leider ist bei einigen Menschen so viel passiert wahrscheinlich, dass es unmöglich ist.
Gerardo Palacios zieht sich einige Zeit lang zurück, überlegt, Dresden zu verlassen.
Mit dieser Thematik umzugehen, war eine Zeit für mich sehr schwierig, weil ich habe gemerkt, ich habe Angst und ich wollte nicht mehr auf die Straße, besonders abends und montags auch nicht, weil da habe ich gemerkt, sind die Angriffe stärker und häufiger.
Dann beschließt er, offen über Rassismus zu sprechen, sich zu engagieren, anstatt zu schweigen.
Etwas, was mir auch sehr motiviert ist, habe eine kleine Tochter. 3 Jahre alt und ich habe auch an meine Tochter gedacht, ich will einen Beitrag leisten. Ich weiß, dass diese Veränderung und dieser Beitrag, was ich in der Gesellschaft leiste, vielleicht die Veränderung werde ich nicht sofort sehen, das dauert eine Weile, aber ich mache, was ich kann, um das zu verändern und vielleicht auch meine Tochter eine bessere Gesellschaft und eine offene Gesellschaft zu geben.
Gerardo Palacios engagiert sich im sächsischen Bündnis gegen Rassismus. Das hat zuletzt die Kampagne 100% Mensch auf Plakatwänden und in den sozialen Medien gestartet. Motto: Wir sind nicht alle gleich, aber gleichwertig. Ein Statement, das auch Teil einer Fotoausstellung von Gerardo Palacios ist. Titel: Leben ohne Rassismus 2.0.
Die Fotoausstellung sind 16 Porträts von Menschen, die ein positives Statement haben über die Thematik Rassismus. Und die Idee von dieser Fotoausstellung ist, Menschen zu Gespräch zu bringen.
Das, so scheint es, wird in Sachsen in den vergangenen Jahren immer schwieriger. Politisch ist die Lage seit den Landtagswahlen im September noch einmal deutlich geworden. Mit 27,5% haben gut ein Viertel der Menschen für die rassistische AfD gestimmt. Aber, so sagen die anderen, 3/4 der Sachsen eben auch nicht. Die Förderung der politischen Bildung und von Antirassismus-Initiativen steht im Koalitionsvertrag der geplanten neuen schwarz-rot-grünen Regierung. Nein, von Rassisten will er sich nicht vertreiben lassen, sagt Gerardo Palacios. Würde er denn das Leben in Dresden anderen Menschen, zum Beispiel aus Lateinamerika, weiterempfehlen?
Ich sage immer, ich erzähle von meiner Erfahrung. Ich sage, dass es nicht einfach ist, aber dass ich freiwillig mich entschieden habe, hier zu leben und dass ich mich wohlfühle. Aber das ist eine Entscheidung von jedem. Wer das will und kann, sage ich, ja, warum nicht? Also ich lebe meine Freiheit hier meistens.
Ein Aktivist aus Dresden gegen Rassismus war das, Gerardo Palacios. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und da dürften sich besonders auch an diesem Wochenende noch einmal viele um die letzten Geschenke für Heiligabend kümmern. In Kiel könnten dann einige in einem etwas anderen Secondhand-Geschäft vorbeischauen. Dort gibt es alle möglichen Gegenstände, Spielsachen oder auch technischer Geräte. Sie sind kostenlos, aber es dürfen auch nur einige wenige mitgenommen werden. Und das soll gleichzeitig zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Konsum anregen. Dieses Geschäft in Kiel heißt Glückslokal und Johannes Kulms war für uns vor Ort.
Isabel Kehler steht in einem kleinen engen Raum. Um sie herum Regale mit Büchern, Brettspielen, Kinderklamotten und Kuscheltieren. Die Mutter von zwei Kindern weiß, dass sich ein Besuch im Kieler Glückslokal gleich doppelt auszahlen kann. Einerseits, weil es wie ein kleines Second-Hand-Kaufhaus aufgebaut ist, wo es auf fast 200 Quadratmetern fast umsonst alle möglichen Gegenstände gibt. Andererseits, weil die Nutzung der Einrichtung gleich noch einen erzieherischen Effekt hat, der wegführt vom Massenkonsum.
Ich komme öfter mit meinen Kindern und die dürfen sich dann immer eins von den drei Teilen aussuchen. Eins kriege ich, eins meine Tochter, eins mein Sohn.
Ihre beiden Kinder, 4 und 5 Jahre alt, kämen gerne her. Auch wenn sie wüssten, dass bei einem Besuch ein Vereinsmitglied des Glückslokals nur 3 Gegenstände mitnehmen darf.
Ja, es ist manchmal schwierig, sich zu entscheiden. Also wir hatten auch schon hier, wo ich dachte, ich komme jetzt erstmal nicht mehr. Aber manchmal denkt man natürlich auch, gut, vielleicht nimmst du auch das oder mach noch andere Vorschläge. Aber im Moment klappt es ganz gut.
Als studentisches Projekt wurde das Glückslokal 2014 gegründet. Schnell wurde als Räumlichkeit die alte Mu entdeckt. Der Gebäudekomplex liegt im Kieler Zentrum. Früher war hier die Muthesius Kunsthochschule untergebracht. Inzwischen haben viele Initiativen und Mitglieder der Gründerszene das Gelände für sich entdeckt. Nina Lage-Diestel hat das Glückslokal gegründet und ist mittlerweile eine von 2 Geschäftsführerinnen des Vereins.
Am Anfang stand vielmehr die Erkenntnis, dass wir selbst alle viel zu viel haben, was wir nicht brauchen und die Sachen auf dem Flohmarkt verkauft haben, getauscht haben, verschenkt haben. Und wir wollten mit dem Glückslokal einen lokalen Standort hier in Kiel erschaffen, wo man diese Aktivitäten bündeln kann.
Tatsächlich wird im Glückslokal nichts verkauft oder getauscht, sondern verschenkt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man Mitglied im Verein Glückslokal ist. 5 € sind dafür jeden Monat fällig. Im Gegenzug können die Mitglieder an 2 Nachmittagen in der Woche und an 2 Wochenenden im Monat für einige Stunden die Räumlichkeiten durchstöbern. Die Regale sind voll mit Schuhen, Kleidung, Spielsachen, Haushaltsgegenständen, Büchern. Das Allermeiste ist ordentlich sortiert. Dennis hat sich schon länger vom herkömmlichen Konsum verabschiedet und kauft fast nur noch Secondhand. Er ist Stammkunde im Glückslokal. Häufig weiß er gar nicht so recht, was er sucht. Aber irgendwas finde er immer. Es bedürfe halt etwas Glück.
Kann schon weg sein, aber kann auch gerade kommen, wenn man gerade da ist. Das ist ja völlig unterschiedlich. Also von der Zeit, das spielt keine Rolle, ob man um 4 kommt oder kurz vor 7.
Als Sammler von französischen Filmen hat er sich besonders über die DVD eines Yves Montand-Streifens gefreut. Rund 1000 Mitglieder zählt das Glückslokal inzwischen. Wegen des Verwaltungsaufwands gibt es inzwischen 2 Geschäftsführerinnen, die sich eine bezahlte Stelle teilen. Und weiterhin viele motivierte Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. So wie Annette Flick.
Hier ist ein Reich der Geschenke. Die Leute bringen regelmäßig immer sehr viele Dinge hierher und verschenken die an uns. Und wir bewahren sie so lange auf, bis sich jemand Neues findet und das Stück gerne mit nach Hause nehmen möchte.
Die 49-Jährige hilft 2 bis 3 Mal im Monat mit 5 oder 6 anderen Freiwilligen im Glückslokal bei der Annahme von Objekten, dem Sortieren oder der Kontrolle, ob jeder Gast beim Auschecken auch wirklich nur 3 Gegenstände hat.
Ich freue mich einfach mit dabei zu sein und diese Sharing-Community zu unterstützen. Was mir eben halt auch wichtig ist, gegen diese Verschwendung anzusteuern und einfach bewusster über den Konsum nachzudenken. Und selber erfreut man sich auch wirklich über die Dinge, die man zu Hause hat, wenn man erstmal aussortiert und losgelassen hat.
Tatsächlich wird schon bei der Annahme genau geschaut, in was für einem Zustand die Gegenstände sind. Immer wieder werden schmutzige oder beschädigte Dinge auch zurückgewiesen, denn eine Müllentsorgung soll das Glückslokal nicht sein. Doch manchmal landen hier auch kleine Schätze. So wie die uralte Filmkamera in der Ledertasche, die gerade abgegeben wurde und bei den freiwilligen Helferinnen Annette, Wanda, Eva und Merle Begeisterung auslöst.
Eine steht hier noch vorne was drin, von wann die ist.
Antiquität.
Wahnsinn.
Mega.
Nimm sie mal in die Hand.
Schenk dich glücklich, lautet das Motto des Vereins. Doch bei allem Einsatz für Nachhaltigkeit und gegen den gedankenlosen Massenkonsum, auch das Glückslokal muss wirtschaften. Denn es fallen Miete an und Steuern, genauso wie Gehälter für die beiden Geschäftsführerinnen Nina Lade-Diestel und ihre Kollegin Sarah Klavon. Ab dem kommenden Frühling soll es ein neues Beitragsmodell geben. Mitglieder können dann entscheiden, ob sie 5, 10 oder alternativ 15 Euro Beitrag im Monat zahlen. Dafür können Sie im Gegenzug ein monatliches Kontingent von 5, 20 oder alternativ 30 Gegenständen nutzen.
Eine Reportage aus Kiel von unserem Landeskorrespondenten dort, Johannes Kulms, am Ende der heutigen Ausgabe von Deutschland heute.